Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster mit Moritz und mir. Heute nochmal ja, mit alter Audioqualität. Zum einen die Mikrofone sind bestellt, zum anderen sind wir heute beide nochmal im selben Raum. Also nochmal eine ganz spezielle Folge, dich jetzt hier so zu sehen. Und 1-1 gegen Stuttgart, Moritz. Kann man damit leben?
Ja, also grundsätzlich schon. Also vorm Spiel hätte ich ein 1-1 wahrscheinlich unterschrieben, vor allem wenn du musst natürlich jetzt nächste Woche 3 Punkte holen, klar, aber ich sag mal so, auswärts in der Bundesliga einen Punkt zu holen ist erstmal völlig in Ordnung, ich glaube auch für unseren Anspruch. Ich nehme mit, dass es wieder eine deutliche Leistungssteigerung war im Gegensatz zu Union. Ich nehme aber auch mit, dass mit ein bisschen mehr Spielglück und vielleicht auch ein bisschen mehr noch Durchschlagskraft 2 Punkte uns auch ein bisschen verloren gegangen sind. Ich glaube, ja, so denke ich, hat irgendwie jeder nach Abpfiff gedacht, ne, dass dann irgendwie da wollte man dann schon dann den Sieg, den ersten. Nichtsdestotrotz nehme ich mal die positiven Dinge mit und sehe, dass man wieder einmal auch gut mithalten konnte, nachdem Union jetzt ja, nicht so funktioniert hat. Von daher bin ich grundsätzlich zufrieden. So ein bisschen ein Unentschieden mit einem weinenden Auge natürlich noch, weil gerade durch den Platzverweis, den es später noch gab, und Überzahl und die Chancen, die wir hatten, die haben alles, ja, das Potenzial für einen Sieg war einfach da. Von daher ist es ärgerlich, dass man da, ja, doch 2 Punkte dann doch irgendwie noch verliert oder ja, nicht einsacken konnte. Deswegen ja, ein weinendes Auge. Aber gleichzeitig auch ist man jetzt irgendwie
ja, zufrieden. Ich glaube, im Vorhinein einen Unentschieden gegen Stuttgart hätten wir beide unterschrieben. Ich glaube, haben wir sogar. Ich glaube, ich müsste sogar auch im Tippspiel 1-1 getippt haben und somit da ist erstmal mich ein bisschen absetzen können von dir. Ja. Trotzdem hätte ich natürlich auch gerne den Sieg mitgenommen. Ja, ich glaube, du hast schon gesagt, also im Vorhinein hätte man das sicherlich das 1-1 unterschrieben. Natürlich, wenn man dann, ich glaube, es waren auch nur 20 Minuten Überzahl, dennoch dann mit dem Gefühl, ich glaube auch Expected Goals
über 2 hatten wir auch.
Ja, über 2, vielleicht sogar über 2,5. Stuttgart, glaube ich, irgendwo bei, ich weiß nicht, bei 0,8 oder sowas. Also schon, sage ich mal, ein deutlicher Unterschied. Wir hatten ja dann auch wirklich die Chancen. Schade, dass wir die nicht nutzen konnten. So muss man sagen, ist der Druck natürlich aufs kommende Spiel gegen Bochum
hoch. Immens, ja. Also jetzt musst du.
Ne? Genau, die Bochumer auch. Also das, ich bin deswegen auch schon sehr, sehr gespannt auf nächste Woche. Derby endlich mal wieder gegen Bochum und irgendwie für beide Mannschaften geht es eigentlich um alles. In Bochum noch keinen einzigen Punkt geholt. Wir noch keinen einzigen Dreier. Ich weiß nicht, ob es danach nach dem Spiel schon eine Trainerentlassung geben könnte.
Ah ja, aber gerade auch bei den Unruhen, die vielleicht auch nochmal Thema werden später im Laufe des Podcasts.
Oder ein Trainertausch,
ne? Ja, die es da bei Bochum vor allem gibt. Eine brisante Partie durch äußere Umstände und natürlich anhand des Derbys sowieso. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Es wäre dann quasi mein erstes Derby im Stadion. Ich war noch nie gegen Dortmund oder Bochum jemals im Stadion gewesen und freue mich jetzt da wahnsinnig drauf. Stimmungsmäßig, glaube ich, kann das geil werden und da habe ich richtig Bock drauf. Aber natürlich, du hast Druck, du musst jetzt gewinnen und bin gespannt. Wird eine brisante Partie, wahrscheinlich keine schöne Partie, aber den Ausblick gibt es ja wie immer zum Ende des Podcasts.
Jetzt. Genau. Deswegen bleiben wir erstmal noch bei der Partie gegen Stuttgart. Vielleicht bevor wir die Partie anschneiden, es hat sich ja auch, sag ich mal, wechseltechnisch im Transferfenster noch einiges getan, was dann ja auch mit dem Spiel zu tun hatte, weil schon der eine Neuzugang auch sofort gespielt hat und dann auch leider so ein bisschen an den Toren beteiligt war, könnte man sagen. Also vielleicht erstmal noch das Transferfenster besprechen. Ich glaube, der Ciao-Abgang hatte sich ja letzte Woche Montag schon abgezeichnet. Ich glaube, die Ablösesumme war nicht ganz klar. Jetzt sollen es wohl 10 Millionen sein, wie plus 2 Millionen Boni theoretisch noch. Ich denke, das haben wir letzte Woche eigentlich auch schon angesprochen, sollte es in diesem Bereich gehen, dann ist es auf jeden Fall ein Deal, den man guten Gewissens abschließen kann.
Wahrscheinlich auch nicht ablehnen konnte.
Genau, auch muss. Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob der Chao, ich hätte nicht für ihn 10 Millionen gezahlt, ehrlicherweise, wenn ich ein anderer Verein wäre, weil er mir das jetzt nicht wert wäre. Und vor allem wir mit der ganzen wirtschaftlichen Lage und auch, weil wir vielleicht auch Spieler wie Harit dann im Endeffekt nicht verkaufen konnten, sondern erstmal nur verleihen konnten, brauchen wir jetzt das Geld. Von daher dann auch irgendwelchen Schauabgang unausweichlich. Ja, von daher, ich wünsche alle in Mailand alles Gute. Mal gucken, ob er sich da jetzt, ich glaube, sind glaube letztes Jahr Meister geworden, ob er sich da durchsetzen kann. Na, ob das der richtige Schritt war, aber
könnte einen Schritt zu groß gewesen sein. Also ja, ich habe ihm schon einen Vereinswechsel zugetraut, weil er einfach auch ein spannender Perspektivspieler ist, aber Mailand könnte halt für ihn, stand jetzt vielleicht eine Nummer zu hoch sein, aber ich bin gespannt, ich würde es ihm gönnen, weil wie gesagt, er hat sich hier nicht zu ist eine außer knappen Schmiede, nie was zu Schulden kommen lassen, deswegen wünsche ich ihm da auch alles Gute. Ja, ich hoffe, er kann sich durchsetzen, auch wenn es natürlich schwer wird,
ja. Dann, was noch geschehen, Idrissi haben wir verliehen, ne?
Richtig.
An Regensburg. Ja, ich glaube, brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Hätte wenig Spielzeit bekommen, ist er im Mittelfeld ja nicht die A und auch nicht die B-Option gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon eine Spielminute
Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt im Kader schon mal war.
Genau, von daher glaube ich, der vollkommen richtige Schritt. Ich glaube, auch eine Leihe ohne Kaufoption für Regensburg. Somit kommt er auf jeden Fall zurück. Also ähnliches Prinzip wie bei Piringer. Wenn die Leute, sag ich mal, keine Spielzeit bekommen in so einem jungen Alter und man denen trotzdem es zutraut, dann macht das ja nur Sinn. Und ich glaube schon, dass er es bei Regensburg vielleicht eine wichtige Rolle bekleiden kann oder zumindest um den Stammplatz mitkämpfen kann. Ja.
Hat er direkt gestartet auch, nachdem er noch nicht mal eine vollständige Trainingswoche gefühlt hatte. Genau. Hat er da gestartet. Seine Leistung habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Aber auch da werde ich mit Sicherheit mal einschalten und mir mal anzuschauen, wie der da performt, weil was Piringer da aktuell bei Paderborn abliefert, ist ja schon sehr stark, muss man sagen.
Ja, stimmt, da schießt das ein oder andere Tor, was wir ja eigentlich nicht so von ihm kennen, dass er so Abschlussstand
ist. Ja, also er hat schon vier Tore geschossen, also, und dann noch 3 im Pokal, also ist er bei 7 Toren, die er da insgesamt geschossen hat, also.
Ja, wär schön, wenn er das Ganze beibehält. Ansonsten könnt ihr auch mal überlegen, okay, Lieb, die Leihe wurde aufgelöst, der ist jetzt in Rostock, ja, irgendwo.
Verwunderlich.
Genau, also, ich meine, man hat ja die Leihe extra noch im Sommer verlängert. Ich meine, klar, anscheinend hat dann Kramer wohl sehen müssen in der Vorbereitung, dass es irgendwie nicht reicht, wobei ich ihn sogar in der Vorbereitung anfangs ziemlich gut fand, aber irgendwie scheint es ja, sag ich mal, nicht für den Kader gereicht zu haben. Von daher natürlich dann auch der richtige Schritt, wenn du eh weißt, es funktioniert nicht, dann die Leihe zu beenden. Trotzdem natürlich, sag ich mal, sieht man selten, dass man einen Spieler ausleiht und dann doch so schnell wieder abgibt. Aber
ja. Für mich auch verwunderlich. Ich habe gedacht, dass er zumindest mal für Akzente setzen könnte, zumindest mich mal in den Kader oder in den weiteren Kreis der Startelf vielleicht auch spielen könnte. Er hatte halt extrem viel Pech, dass er sich bei uns in der zweiten Liga direkt verletzt hatte. Was wäre, wenn? Ne? Weil in der zweiten Liga hat er mit Sicherheit bei uns häufig Spielanteile gehabt. Mhm. Und wer weiß. Vielleicht wäre er jetzt dann sogar in der ersten Elf gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte oder immer gespielt hätte in der zweiten Liga. Von daher ja leider eine unglückliche Leihe. Man hat die Leihe wohl verlängert, weil sie wohl risikolos verlängert ging, hat Ruben Schröder, glaube ich, so gesagt. Auch ihm wünschen wir, glaube ich, alles Gute. Ich wäre da auch mal, wie gesagt, auch zweite Liga Rostock, also da kann man schon fast jedes Spiel fast ein Ex-Schalker oder Schalker jetzt in der zweiten Liga sehen, das ist von daher.
Was ich da ja echt ganz witzig finde, ist, dass ja immer so ein bisschen das Gerücht kursiert, könnte auch alles ein bisschen an Sprachproblemen gelegen haben bei Lee. Ja. Aber es ist ja bei Rostock beim nächsten deutschen Verein, wo es eigentlich zumindest die Sprachprobleme auch sich dann auftun sollten. Mal gucken, wie er es meistert. Aber am Ende den Kader verkleinert und wenn er keine Chance auf Spielzeit hatte, dann richtige Entscheidung. Ansonsten, glaube ich, ist wirklich der letzte Transfer Harit auch irgendwo so.
In Vandenberg haben wir noch.
Zu den Wächtern gekommen, sage ich mal.
Bei den Zugängen.
Bei den Zugängen und dann auch direkt beim Stuttgart-Spiel, weil er ja auch eine wichtige Rolle eingenommen hat.
Ja.
Deswegen vielleicht noch einmal kurz vorher Harit abhandeln. Irgendwie krass, dass es wieder bis zum Deadline-Day gedauert hat. Und also ich will nicht sagen, ich fühle mich so leicht verarscht, aber von Marseille, sag ich mal, ist auch nicht so unklug gemacht, ne? Also wir mussten jetzt noch, weiß nicht, die 1,2 Millionen Gehalt zahlen, hätten ihn ja auch schon vorher verpflichten können.
Ja.
So haben sie jetzt wieder bis ganz zum Ende gewartet. Konnten ist das halt einsparen.
Ja.
Läuft jetzt, ist wieder eine Leihe. Anscheinend aber, ich glaube, die L'Equipe hat irgendwie berichtet, 5 Millionen wäre die Kaufoption, beziehungsweise es könnte zu einer Kaufverpflichtung werden, glaube ich, ab 15 Liga-Einsätzen.
Ja, genau so.
Da hoffen wir jetzt mal, dass er die bekommt. 5 Millionen sind natürlich jetzt
nicht viel.
Okay.
Genau. Das ist jetzt das Minimum, glaube ich, was man rausholen könnte. Du musst aber bei Harit, ja, also erstens, wenn du dafür ihn 5 Millionen bekommst, ist schon gut und du kriegst halt auch dieses immense Gehalt endlich von der Liste. Hoffentlich, ne, also ich glaube, es reichen auch Einwechslungen und sowas. Also ja. Im normalen Fall, wenn er jetzt nicht irgendwie einen Kreuzbandriss sich holt, bisher ist er ja noch nicht so verletzungsanfällig gewesen, dann ja, taucht er nächste Saison nicht mehr, schlägt er nicht mehr seine Zelte bei uns auf, zumindest für 2 Monate. Aber dann wäre dieses Kapitel endlich mal beendet, das wäre wichtig. Und du kriegst auch noch 5 Millionen dazu und von daher, er hätte bei uns eh nicht gespielt, weil eben zu teuer. Deswegen, ja, gibt es da eigentlich auch nichts zu meckern, würde ich sagen, an dem Deal.
Ja. Nee, sehe ich genauso. Du hast wieder so ein bisschen vielleicht einen Fadenbeigeschmack, dass es wieder jetzt zu Marseille geht, wo ich mir denke, da hätten die den Deal nicht auch vorher eintreten können, vielleicht auch noch so ein bisschen mit Kalkül, weil sie wussten,
ja,
zum Ende wird es halt mal für Schalke wieder, wir müssen ihn irgendwie loswerden, wollten das Geld vielleicht einfach nicht diesen Sommer zahlen, sondern nächsten Sommer.
Kann man es denen verübeln? Würde man das als guter Verhandlungspartner nicht auch so machen? Also als verhandlungsgeschickter
Manager? Ja, hast du natürlich recht, Ist natürlich auch die Frage so ein bisschen, ich meine, so sehr weiß man dann ja auch nicht, wie solche Transfers ablaufen. Wie früh wussten die, sag ich mal, dass sie Harit nochmal ausleihen? Wie früh wusste das auch Harit selbst? Hat er vielleicht andere Angebote abgelehnt, weil er dazu das Gehalt gefordert hat? Weil er wusste, am Ende Marseille wird mich noch bekommen. Wobei ich mal klar, wenn er seine Zukunft in Marseille hat, dann würden wir es wahrscheinlich genauso machen, wenn das der neue Herzensclub dann irgendwie werden soll. Aber irgendwie, dass es wieder sich bis zum Deadline Day gezogen hat, fand ich jetzt echt nervig. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es im nächsten Sommer kein Thema mehr ist, weil er einfach seine 15 Pflichtspiele macht, wenn es dann so kommt. Und dann ist er weg von der Liste. Vor allem nächstes Jahr könnte man ihn eigentlich auch gar nicht mehr verleihen, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Das wird dann auch alles wieder hektisch, wieder das Gehalt für 2 Monate zahlen und so. Also, ja, ich hoffe, dass wir da jetzt irgendwie den Schlussstrich hinter dieser ganzen Personalie ziehen können.
Vor allem jetzt ist das Gehaltsgefüge wieder in Ordnung. Der eine Spieler, der noch rausgestochen hat, ist jetzt auch weg. Ja, jetzt kann der Neuanfang richtig beginnen. Und beziehungsweise vor allem jetzt ist es der 100%ige Neuanfang eigentlich. Also von vor 2 Jahren ist, glaube ich,
der Fährmann noch, muss man sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er als für einen Ersatztorhüter auch noch deutlich
zu viel verdient.
Aber das kriegst du halt wirklich nicht korrigiert. Das musst du jetzt einfach so aussitzen.
Und dann sind ja auch noch am Deadline der interessante Gerüchte über Polter aufgekommen, dass der auch schon wieder vorm Absprung steht, wohl nach Stuttgart war da irgendwie im Thema, wo ich mich auch schon gewundert habe. Also wie kommt das denn? Ich glaube, das muss ihm ja auch klar gewesen sein, dass der auch mal auf der Bank sitzt, wenn Simon Terodde mit 30 Toren aus der zweiten Liga aufsteigt. Ja, am Ende war auch wohl nichts dran. Deswegen hat er auch ganz lustig dementiert auf Twitter. Ein merkwürdiges Gerücht, was da aufkam. Also,
ja, aber es hat mich gerade auf die Idee gebracht, dass wir ja nicht nur unseren neuen Holländer verpflichtet haben, sondern auch noch einen für die Offensive. Dadurch ist das Gerücht auch so ein bisschen entstanden. Karaman, ich glaube, jeder, der Bundesliga geschaut hat die letzten Jahre, ist der auf jeden Fall ein Begriff. Als ich den Namen das erste Mal gelesen habe, ich will nicht sagen, ich war geschockt, ist vielleicht zu hart gesagt, aber zumindest der Karaman, so wie ich ihn jetzt in Erinnerung hatte, wirklich eigentlich kein erstligataglicher Spieler, würde ich behaupten. Und auch ein Spieler, wo ich jetzt mal sagen würde, selbst hätten wir ihn letztes Jahr in der zweiten Liga verpflichtet, hätte ich den jetzt auch nicht gesehen, dass der uns jetzt irgendwie zum Aufstieg schießt. Hat sicherlich immer mal seine 1-3 guten Spiele gehabt in der Saison, aber ja, ich denke mal, es wird eher ein Spieler für die Kaderbreite sein.
Glaube ich auch. Also das auch, ja, du hast als richtigen Stürmer, Karaman ist halt kein Stürmer, der dir 30, 20 Tore schießt. Karaman ist auch niemals eine alleinige Spitze. Und wenn er diese Rolle auch nicht hat, also wenn er quasi ein zweiter Stürmer oder auf Außen ist, er da recht flexibel, dann ist er auch ein guter Zweitligaspieler. Also er hatte auch, glaube ich, in der Bundesliga einmal eine ganz gute Saison bei Fortuna, wenn ich mich nicht irre. Aber natürlich ist er jetzt nicht vielleicht die erhoffte Verstärkung, vor allem, weil wir nichts mehr getan haben auf dem Flügel, wo man sagt, da braucht man vielleicht noch Tempo. Von der Bank oder so mal, dass du einen reinbringen kannst. Und Karaman, klar, der wird schneller sein als der Polter und der Rodde, aber ob der jetzt so schnell ist wie der Bülter oder der Larsson, glaube ich nicht. Also ich bin gespannt, wie er sich einfügt. Ja, der Deal an sich ist, glaube ich, auch relativ risikolos. Der Vertrag wird aufgelöst in Beşiktaş. Das heißt, wir könnten ihn ablosefrei verpflichten. Ein 3-Jahres-Vertrag ist schon üppig, muss ich sagen. Also ich denke, zwei hätten es auch getan. Ja, genau. Da muss man schon, also bei 3 Jahren bin ich, glaube ich, schon sehr überzeugt von dem Spieler, wenn ich dem 3-Jahres-Vertrag anbiete. Naja, also wir werden sehen. Er kann eigentlich nur positiv überraschen, das ist das Gute.
Ja. Ich sag mal so, ist es nicht der Transfer, auf den man, ich muss sagen, ich habe ja noch so ein bisschen gehofft, vielleicht zum Ende kann man nochmal eine Leihe abschließen von einem vielversprechenden Spieler, der bei einem anderen großen Club auf der Bank sitzt, so wie es damals Bielefeld dann auch mit Doan hatte oder so. Mhm. So einer, der nochmal wirklich den Unterschied machen kann, das ist jetzt leider nicht passiert. Somit müssen wir jetzt mit dem Spielermaterial in der Offensive auskommen, was wir da haben. Und haben jetzt nicht nur diesen einen Unterschiedsspieler geholt. Wobei, man weiß ja auch nicht, Bülter macht es ja momentan nicht schlecht. Mal gucken, wo Larsson noch reinwachsen kann. Die Offensive wird sich jetzt so erstmal nicht verändern. Und natürlich, wir hatten es am Anfang angesprochen, noch unseren Schauersatz.
Den Sepp.
ausgeliehen, ohne Kaufoption. Ich glaube, da ging es einfach darum, jetzt irgendwie Schau 1:1 zu ersetzen. Natürlich, jetzt wird man durch ihn keinen Mehrwert bekommen können, sondern ist einfach wirklich nur ein Ersatz für eine Saison. Ja, ich sag mal so, wenn er das bringt, was Schau bringt, glaube ich, ist es ein super Deal, weil wir 10 Millionen bekommen haben und, sag ich mal, jetzt Schau auch für eine Saison noch irgendwie ersetzt bekommen haben, wird sich zeigen. Ich glaube, er war letztes Jahr in der zweiten englischen Liga, da wurde eine sehr starke Saison gespielt. Mal gucken, wie er sich jetzt einfügt.
Gilt schon länger als großes Talent. Ich glaube, der kam mit 17 damals schon nach Liverpool. Und wird dann jetzt immer verliehen. Und jetzt wahrscheinlich seine Bewährungsstation mal auf Erstliganiveau. Und der Spieler an sich ist sehr interessant und auch ein moderner Innenverteidiger, der halt Schnittschnelligkeit und sowas auch alles mitbringt. Wie gesagt, es ist halt eine Lösung für eine Saison. Das heißt, wir haben da nächste Saison wieder eine Baustelle. Die wird kommen, aber du hast jetzt wieder ein Jahr mehr Zeit, die vielleicht auch zu lösen und dann sind wieder ganz andere Spieler auf dem Markt. Und
kannst auch noch mal schauen, wie jetzt so jemand wie vielleicht Greimel dann in die Rolle reinwächst.
Genau.
Oder so. Könnte er sich natürlich auch reindrängen. Ich meine, klar, Yoshida wird dann auch in einem Jahr nicht jünger sein, muss man sicherlich beobachten. Aber ja, der Sepp durfte auch sofort ran, einfach weil Kaminski verletzt war. Leider, sag ich mal, nicht so den glücklichsten Einstand gefeiert. Da waren wirklich nicht nur die Aktion, die, sag ich mal, zum Gegentor geführt hat, sondern auch noch ein, zwei andere Aktionen, so kleinere Böcke, wo er ein bisschen unsicher gewirkt hat, vielleicht ein bisschen tödlich. Ich meine, klar, der hat jetzt auch kaum Einheiten gehabt, du kennst die ganze Mannschaft nicht. Das ist natürlich schon dann was Besonderes. Dann triffst du auch auf einen Spieler wie den Silas, der ja wirklich fallschnell ist. Ist natürlich bitter, dass er, sag ich mal, sofort das 1-0 dann verursacht durch eine schlechte Ballannahme. Ich fand, bis dahin waren wir ganz gut in der Partie, jetzt nicht überdurchschnittlich, aber ich würde sagen, es war ebenbürtig mit Stuttgart und dann gerät man ins Hintertreffen durch dann doch irgendwo auch einen kapitalen Fehler. Die Stuttgarter nutzen das dann aus, dann auch ein bisschen Pech, dass der Schuss von Führig dann auch so abgefälscht wird, dass er für Schwolo unhaltbar ist, dass er da perfekt reingeht.
Ja.
War natürlich eine kalte Dusche für eigentlich einen engagierten Auftritt in den ersten Minuten. Haben es dann aber, muss man sagen, ja dann auch relativ schnell geschafft, den Anschlusstreffer zu schießen. Und das sogar mit einer relativ guten Kombination. Ich meine, klar, wir machen früh die Balleroberung und dann zeigen wir mal, dass wir mal Fußball spielen können über, ich glaube, Kraus und dann Drexler mit so einem... der Drex mit so einem kleinen Chip.
Ja.
Und Tirole dann eiskalt. Freut mich auch wirklich für Tirole, dass er jetzt so ein bisschen diesen Bann gebrochen hat, dass jetzt nicht mal die Frage kommt, wann schießt er das erste Tor. Ist jetzt irgendwie abgehakt und jetzt kann er weiter nach vorne schauen und hoffentlich dann zweistellig
treffen. Gegen Bochum kann wieder nachlegen. Wo wir dann hinten lagen, da fängst du dann schon wieder ein bisschen an zu denken, auch als Fan, ey, boah, nicht schon wieder, bist eigentlich wieder in Ordnung in der Partie drin und dann wieder so ein individuell Fehler, wo du denkst, irgendwie soll irgendwie auch nicht sein. Die Antwort kam ruckzuck kam die Antwort eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte und dann geht's auch genauso schnell, wie man sich das vorstellt. Der Ball kommt zu Drexler, zum Drex.
Er hat jetzt den neuen Spitznamen im Podcast.
Den er super dahin schippt, dass den Tirole auch den so super in den Winkel hauen kann von da. Schöner Spielzug und dann warst du auch wieder im Spiel, muss man sagen. Also wenn, hatten wir nicht vielleicht sogar die größeren Chancen auch, würde ich sagen. Also Larsson, der mir auch gut gefallen hat auf rechts, für deutlich mehr Akzente gesorgt hat, oder zumindest bei gefährlichen Angriffen meist immer auch dabei war, auch manche sogar auch selbst kreiert. Ich erinnere mich da an die eine Chance, wo er einen super aussteigen lässt und ihn dann auf einen schwachen rechten Fuß hat, den er dann drüber setzt.
Stimmt, ja.
Hatte dann noch so eine Aktion, wo er den Ball dann auf Tirole querlegt, wo der wieder einer im Weg steht.
Ja. Ich fand so oder so, sag ich mal, dass vorne mit Bülter und Larsson, sag ich mal, zwei, die ins Dribbling gehen können, die schnell sind, die den Ball auch treiben können, gefällt mir sehr gut.
Ja.
Dahinter muss man sagen, ein bisschen überraschend, ne, dass Kral und Salazar draußen waren, dafür Flick und Drexler, kam auf jeden Fall überraschend. Habe ich nicht mit gerechnet. Mal gucken, wie das, sag ich mal, im nächsten Spiel aussieht. Ja. Zumindest Salazar würde ich eigentlich wieder gerne in der Elf sehen.
Also für mich zählt auch das Argument nicht, ja, dann haben wir nochmal Power von der Bank aus, aber was bringt dir diese Power, wenn du vielleicht schon 2-3-0 hinten liegst, weil deine besten Spieler nicht spielen. Klar, er hatte gegen Union und Wolfsburg war er nicht mehr so auffällig vielleicht, wie vor allem gegen Köln und Gladbach, aber er war jetzt nie einer, wo ich gesagt habe, der muss jetzt mal rausrotieren, weil der überhaupt nicht in Form ist. Für uns bisher eigentlich immer hat das Mittelfeld auch von seiner Art und Weise auch irgendwie so ein bisschen gelebt. Vor allem nur starken Halbzeiten waren immer die ersten und das lag auch an ihm, muss man sagen.
Ja.
Deswegen konnte ich diesen Wechsel jetzt auch nicht nachvollziehen. Man muss sagen, dass Flick aber auch eine sehr souveräne Partie gemacht hat. Also
so unauffällig solide, muss man einfach sagen.
Da kann man wirklich sagen, da eine deutlich sehr positive Entwicklung genommen seit dem Zweitligastart. Und ich habe auch, wenn ich den Namen Flick auf den Aufstellungen sehe, habe ich auch keine Sorgen mehr, dass der da irgendwie Scheiße macht oder so, oder dass der überhaupt nicht Bundesliga-tauglich ist. Der hat sich da wirklich gut eingelebt und der wird kein Weltspieler werden, aber der macht seinen Job. So ein bisschen wie der Brunner vielleicht, ne, der auch seinen Job super macht und mehr aber auch nicht.
Ja, man muss ja sagen, sag ich mal so, als der defensivste Sechser in der Mannschaft ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn die Spiele dann mit so nieder- oder unauffällig ablaufen. Spricht dann oft auch für den Sechser, von daher eine vollkommen okay Partie gemacht, wobei ich trotzdem Kral stärker sehe.
Kral kann halt am Ball noch technisch noch stärker und kann auch mal selber initiieren. Kral hat aber auch Schwächen im wir hatten wirklich sehr oft, dass wir im Mittelfeld zu viel Platz geboten haben dem Gegner und sehr viele Räume frei waren. Das lag auch an ihm, muss man sagen. Das hatten wir jetzt bei Flick, ist mir das nicht so aufgefallen. Da hat Flick das schon besser gemacht. Kral kann aber noch mehr mit Ball, sehe ich ihn auch deutlich stärker. Und wenn du nach vorne spielen willst, würde ich auch Kral aufstellen. Bei Flick mache ich mir keine Sorgen.
Ich fand so oder so, sag ich mal, jetzt bis zur roten Karte, dass wir die Stuttgarter ziemlich gut im Griff hatten. Ja, aber also doch, sag ich mal, auch
Tuchel hat auch keine Chancen wirklich gehabt. Also wüsste ich nicht, dass der Schwolo mal eine herausragend halten musste oder so.
Nicht großartig, ein paar Abschlüsse schon, aber jetzt nichts, was jetzt wirklich, wirklich gefährlich war. Nee. Silas dann auch mehr oder weniger ganz gut im Griff gehabt. Und haben ja, sag ich mal, sonst mit Zose auch noch und Ende und sowas noch ein paar andere gute Einzelspieler. Von daher, von Stuttgart kam jetzt auch nicht so viel. Wir haben gut dagegen gehalten, hatten dann wirklich die Chance, eine Tirole, der Ball abgefälscht wird. Ich glaube, Salah sah auch nochmal eine dicke Chance, wo einer sich in den Weg stellt, leider.
Kurz vor Schluss dann.
Genau, ja. Kraus, glaube ich, irgendwann mitten in der Partie, wo er es eigentlich ganz gut macht und dann am Torwart scheitert. Also da waren eigentlich wirklich noch ein paar gute Chancen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwie eine große vergessen habe, aber
ich glaube auch. Salazar verzieht noch, also kommt knapp nicht an den Ball, kurz vor Schluss,
aufs Leere vor dann. Da war mega Chance. Ich glaube, das waren dann wirklich auch Chancen, sogar als dann die rote Karte oder die gelb-rote Karte gekommen ist. Für mich auch eine klare gelb-rote Karte. Weiß ja gar nicht, warum der Kommentator der hat das ja so ein bisschen als harte gelb-rote Karte. Also wenn du da, sag ich mal, so vorm 16er hingehst, kann man, finde ich, gelb-rot geben. Gleichzeitig muss man auch sagen, mit ganz, ganz viel Pech kann auch ein Drechsler mit gelb-rot runterfliegen. Wobei auch da finde ich jetzt, sage ich mal, vom Schiri über eine richtige Linie. Also ich hätte auch eher Wagen nochmal ein gelb-rot gegeben und Drechsler nochmal eine letzte Verwarnung ausgesprochen als andersrum. Von daher vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Auf der anderen Seite konnten wir jetzt ja auch, sag ich mal, nicht so ganz groß Kapital aus der Überzahl.
Stuttgart hat es auch einfach, die hatten halt Glück, dass es nur 20 Minuten waren, weil auf über 70 Minuten klappt es vielleicht nicht immer die ganze Zeit, weil Stuttgart hatte dann nur noch das Ziel, irgendwie den Spielfluss zu zerstören und vielleicht selber mal irgendwie durch Konter oder so Akzente zu setzen. Und das ist ihnen mit den Kontern geht so gelungen, mit dem Spielfluss zerstören, ist ihnen sehr gut gelungen. Sie haben sehr viel Fouls gezogen, sehr oft lagen sie dann auch mal länger auf dem Boden. Dann gab es nur 3 Minuten Nachspielzeit, wo ich sage, 4 hätten es auch sein dürfen.
Ja, vor allem, weil da 2 Minuten eigentlich wirklich Standard sind. Also du musst ja eigentlich, direkt fängst ja jetzt mit 2 Minuten an, bei den ganzen Unterbrechungen hätte ich jetzt auch eher 4, vielleicht sogar 5 erwartet, aber 3 sicherlich eine Minute zumindest zu wenig.
Ja, und das hat Stuttgart dann einfach, war clever, muss man dann so sagen. Wir hatten trotzdem die Chancen, wir haben sie nicht nutzen können. Das ist halt das Ärgerliche, deswegen wir halt wahrscheinlich alle mit dem Punkt eher nur so ein bisschen zufrieden sind. Also ich nehme das positiv mit, es war eine deutliche Leistungssteigerung. Mir hat das Spiel an sich als ein Auswärtsspiel sehr gut gefallen, finde ich. Und jetzt müssen wir aber auch mal langsam so ein Spiel auch mal nach Hause bringen. Also das war einfach auch mal so 3 Punkte brauchen wir einfach.
Das muss ja eigentlich jetzt, sag ich mal, gegen Bochum passieren, gegen den Tabellenletzten noch keinen einzigen Punkt geholt. Also wirklich sehr interessante Wochen jetzt. Ich glaube, erst heim gegen Bochum, danach dann das nächste Derby in Dortmund, wo man dann nie weiß, was passiert. Natürlich gehen wir da als glasklarer Underdog hin, aber ein Derby hat seine eigenen Gesetze und danach dann, glaube ich, noch ein Heimspiel gegen Augsburg. Also da müssen Punkte geholt werden. Natürlich, sag ich mal, haben wir noch ein bisschen Glück, dass andere auch wenig punkten. Augsburg hat, glaube ich, heute auch gegen Hertha verloren. Von da aus, die sind auch unten drin. Andere Mannschaften lösen die schon ein bisschen raus, aber es sind ja irgendwo doch schon die Mannschaften, die man unten erwartet hat, wie wir selbst natürlich, wie Bochum, wie Augsburg. Hertha hat jetzt ja auch nur 4 Punkte. Stuttgart, muss man sagen, nach den Auftritten, jetzt auch ohne Kalajdzic, mal gucken, wie weit die noch unten da reingeraten. Habe ich jetzt auch noch nicht abgeschrieben.
Wolfsburg bislang sehr enttäuschend, die sind auch bei uns gerade noch drin.
Ja, wobei da erwarte ich schon eigentlich, dass ich irgendwann die Klasse durchsetze.
Aber die haben jetzt schon relativ viele Spiele, wo du sagst, da sollten sie eigentlich gewinnen.
Das stimmt.
Bremen zu Hause, Schalke zu Hause, Köln zu Hause sind Spiele, wo du sagst, die musst du eigentlich schlagen als Wolfsburg. Ja. Und wenn du die schon nicht schlägst, dann kommen natürlich jetzt andere Bretter nochmal auf Wolfsburg zu. Ich glaube, Leverkusen wird sich eher fangen als Wolfsburg. Also
ja, auf jeden
die
Fall
müssen aufpassen.
Leverkusen hatte doch nochmal enorme Qualität. Er hatte auch ein bisschen Matchpech. Von daher, die werden schon ihre Punkte holen, aber haben natürlich, sage ich mal, die Champions League-Plätze jetzt schon ein bisschen aus dem Auge verloren, müssen ein bisschen viele aufholen. Also ich glaube, keiner hätte, also wenn es einer gesagt hätte, dass wir punktgleich mit Leverkusen sind nach 5 Spieltagen. Hätte ich unterschrieben im Vorhinein. Aber weiß man natürlich nicht, dass Leverkusen so schlecht abschneidet. Aber ja, jetzt, wie gesagt, kommendes Wochenende, sehr wichtige Partie. Bevor wir da hinkommen, können wir auch mal kurz thematisieren, war ja auch heute die DFB-Pokal-Auslosung. Finde ich jetzt irgendwie ein sehr unglückliches Los für uns. Wir müssen in Hoffenheim ran. Hätten wir lieber einen Zweitligisten oder sowas gewünscht, weil zum einen will man natürlich weiterkommen, zum anderen können wir die Siegprämie gut gebrauchen. Und jetzt irgendwie bei
einem zum anderen ist es auch einfach mal ein neuer Gegner. Ich glaube, wir spielen jetzt in einer Woche dann zweimal gegen Hoffenheim.
Genau, ich glaub vorher das Wochenende schon in der Bundesliga und danach dann im Pokal. Ich sage, Hoffenheim ist auch nicht so ein attraktiver Gegner. Ne? Also klar, es gibt jetzt nicht viele Mannschaften aus der ersten Liga, wo wir als Favorit hinfahren würden, aber ich hätte gerne heimgespielt und wenn man dann schon auswärts spielt, der DFB-Pokal gegen den Erstligisten, dann vielleicht gegen den Erstligisten, ja, der etwas lautere Fans hat.
Ja, muss halt sagen, ich finde das Los auch wirklich eines der schlimmsten Lose, die es hätte treffen können, weil erstens ist Hoffenheim absolut kein attraktiver Gegner. Also ist der Vorteil, dass dieses Auswärtsspiel vielleicht doch eher ein Heimspiel wird, weil ja, ist ja auch dann in der Woche das Spiel. Ich glaube, ich traue denen da erstens kein volles Stadion zu und ich traue uns aber einen vollen Gästeblock zu. Und zweitens ist es dann erst noch auswärts, wie gesagt, und dann drittens ist dann auch noch so, dass du, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du da rausgehst, doch eher höher ist. Wobei natürlich wir sehen, wir können auch auf Bundesliga-Niveau zurzeit zumindest mithalten und gerade Pokal ist immer anders. Wenn alles normal läuft, gewinnt Hoffenheim das Spiel. Von daher sehr ärgerlich. Ärgerliches Los. Ja, jetzt müssen wir abwarten aufs Spiel und wie wir uns machen. Das Spiel muss man nicht abschreiben. Da geht mit Sicherheit auch was. Ne? Man kann da weiterkommen. Aber wie gesagt, für mich ein sehr unattraktives Los, würde ich sagen. Also da hätte andere Spiele für mich mehr Charme gehabt. Oder, ne, wenn man schon rausfliegt, dann können wir auch gegen können wir auch gegen Dortmund spielen oder so in die Runde 2. Da müssen wir nämlich gegen Hoffenheim rausfliegen. Also das wäre schon, ja, wie gesagt, also ein doofes Los.
Ja, so, glaube ich, das sind wirklich alle Schalke-Fans der Meinung. Von daher vielleicht eher auf das heiß ersehnte Spiel jetzt schauen, was jetzt nächste Woche Samstag kommt. Ich meine, Derby endlich mal wieder gegen Bochum, 18:30 Topspiel am Samstag. Wir beide sind im Stadion. Also viel besser kann es eigentlich nicht werden. Außer natürlich, dass einfach immenser Druck auf beiden Mannschaften ist. Also die Bochumer müssen punkten. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn die gegen uns verlieren sollten, dass dort der Trainer Reis entlassen wird, wenn sie nach 6 Spielen immer noch 0 Punkte haben. Sollten wir den Sieg holen, glaube ich, kann man von einem soliden Saisonstart sprechen. Hätten dann müssten dann ja was 6 Punkte haben aus 6 Spielen bei einem Sieg. Das wäre okay.
Genau. Sollte das man. Das Gute ist ja, du hast relativ viel Unentschieden gespielt. Das heißt, die anderen Mannschaften, du hast den anderen Mannschaften nicht noch 3 Punkte irgendwie gegeben. Genau.
Das darf natürlich gar nicht passieren, dass wir den Bochumern jetzt noch da 3 Punkte schenken.
Ja.
Das wäre schon wirklich sehr, sehr bitter. Und wie gesagt, ein Niederlage gegen Bochum könnte auch nochmal extrem auf die Stimmung schlagen. Danach die Woche das Derby, wo man ehrlicherweise auch, es kann einfach passieren, dass du da 3 Viertel abgeschossen wirst. Das wäre jetzt kein Weltwunder. Dann könnten das echt ungemütliche Wochen werden für Kramer. Von daher, das ist jetzt, ich will nicht ein Endspiel ausrufen gegen Bochum, weil das ist noch viel zu früh, aber auf jeden Fall finde ich schon immer so auch ein wegweisendes Spiel für die Stimmung für die nächsten Wochen.
Ja.
Bei beiden Vereinen.
Ja, also du musst dieses Spiel gewinnen. Ist einfach so, weil dann kann es ungemütlich werden. Bochum ist jetzt einfach so, dass Bochum zu Hause solltest du die zusehen, dass du die schlägst, muss man einfach sagen, weil es direkter Konkurrent ist, der sogar ja vom Kader her vielleicht sogar zumindest vom Marktwert her noch weiter unter uns sogar ist, dass du da zu Hause musst du gewinnen. Dann zukommt noch, dass in Bochum gerade Reis, glaube ich, alles andere ist als sattelfest gerade. Da sitzt auch durch die Unruhen, mit denen wir ja sogar dann ein bisschen sogar noch zu tun haben. Ja, anscheinend haben wir da mal ein bisschen ernster angefragt im Sommer und anscheinend wollte Reis das wohl auch machen, also wollte wohl zu uns als Trainer gehen und wurde ihnen dann vom Vorstand quasi wurde ein Riegel vorgeschoben. Das bringt jetzt nichts zu sagen, was wäre wenn, ob wir mal ins Reis gut gefunden hätte. Ja, hätte ich, glaube ich. Das kommt, glaube ich, jetzt in Bochum nicht so gut an. Und wenn er dazu dann noch keine Spiele verliert, dann keine Spiele gewinnt, meine ich, dann ist der nicht mehr lange Trainer von VfL Bochum. Und ja, das könnte dann ja eine interessante Konstellation geben. Also ich, ja, wenn
Reis auf dem Markt ist und irgendwann vielleicht Kramer dann doch irgendwie entlassen werden sollte, wäre der Wunschtrainer dann möglicherweise zu holen. Witzig auch, ich habe heute ein Gerücht gelesen, dass Gramotz ist als einer der Nachfolger von einer möglichen Nachfolger.
Würde passen, von, ist er so, aber Bochumer.
Genau, ne? Von Reis sein könnte. Das wäre natürlich wirklich witzig, wenn Gramotz dann auf der Bochum-Bank sitzen würde und Reis dann auf der Schalke-Bank. muss sagen, würden sich die Vereine auch gegenseitig helfen, weil wir dann, sag ich mal, so ein bisschen, Bochum müsste das Gehalt nicht mehr in Reis zahlen, wir könnten wahrscheinlich das Gehalt an Gramotz sparen.
Ja.
Heißt, sag ich mal, beide Vereine würden sich dann doch irgendwie so ein bisschen helfen. Das wäre schon eine witzige Kombi, aber ich meine, soweit ist es noch nicht. Aber jetzt einfach auch
rund all. Hoffentlich kommt es auch nicht so weit, genau. Weil das würde heißen, dass wir eine gute Saison spielen.
Trotzdem muss man sagen, einfach aufgrund all dieser Vorzeichen, glaube ich, erwarte ich da jetzt ja nicht einen grauen Kick, aber ja, die Mannschaften werden eher über den Kampf kommen. Bochum wird eher über Konter kommen. Wir müssen mit dem Ball kreieren. Lag uns jetzt auch nicht so besonders gegen Union. Ich hoffe, wir stellen uns auf jeden Fall schlauer an. An der Startelf würde ich jetzt auch wirklich wenig ändern. Klar, Drexler würde ich rausnehmen, dafür Salazar. Ja, vielleicht dann Kral für Flick, wobei sich da vielleicht auch gar nicht so viel tut. Ansonsten, die Offensive hat mir gut gefallen. Muss man nicht sagen, Polter mit einer Bochumer Vergangenheit, Tiroler auch. Eigentlich müsste, sag ich mal, schon aufgrund dessen beide spielen lassen.
Also,
kann's aber nicht mit einer Doppelspitze mit den beiden auflaufen. Trotzdem, die beiden werden heiß sein. Ich hoffe, wie die ganze Mannschaft. Und dann, mal sehen, was rauskommt. Also, ich bin positiv. Und deswegen sag ich mir jetzt auch mit dem Hinblick aufs Tippspiel. Weiß nicht, ob ich als erstes schießen darf.
Darfst du.
Würde ich 2-0 Schalke gehen.
Ich gehe auf 2-1 Schalke.
Okay, sind wir beide positiv. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, dass wir beide auf den Sieg Schalke getippt haben. Also das muss ja was zu bedeuten haben. Mhm. Von daher haben die Schalke jetzt eigentlich auch keine andere Option, als zu gewinnen. Ja, wäre einfach wirklich extrem, extrem wichtig. Ja. Ich bin zwar positiv, aber gleichzeitig
aufgeregt auch schon.
Genau.
Ne? Ich freue mich, also positiv aufgeregt, weil ich freue mich einfach wieder. Ich habe jetzt gegen Union auch nicht im Stadion sein können, weil durch den Urlaub. Und ich freue mich jetzt erstmal auch wieder aufs Stadion und dann auch noch Derby gegen Bochum. Ja, es ist doch geil. Also ich freue mich da richtig drauf. Man ist natürlich auch angespannt, weil es eben so ein richtungsweisendes Spiel ist. Aber ja, bei mir überwiegt eher noch die positive Vorfreude, als jetzt irgendwie Angst vor dem Spiel zu haben oder so.
Ja, absolut. Vor allem für mich ist das, sag ich mal, sogar wirklich erst das richtige erste Heimspiel, weil ich das ja gegen Gladbach aufgrund des Urlaubs verpasst habe und dann Union, klar, auch ein Heimspiel, aber wenn man dann direkt vom Flughafen ins Stadion zum Stadion fährt, dann ist ja auch nicht wie sonst so, dass man sich hier mit Freunden trifft, weiß ich nicht, was man dann genau macht, ob man dann grillt oder noch ein, zwei Bier trinkt, irgendwie sowas in die Richtung und dann so ein Stadion ziehen, wie es in der zweiten Liga auch üblich war, freue ich mich auch drauf. Vorher dann noch die Konferenz oder sowas schaut, also das kann, glaube ich, auch vorher schon ein witziger Nachmittag werden. Die Schalker haben dann die Aufgabe, dass es dann auch ein witziger Abend wird. Ne?
Ja, also ja, ich bin optimistisch und freue mich genau wie du.
Ja, ich würde sagen, mit der positiven Stimmung können wir die Folge auch beenden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ja schon ordentlich am Schwitzen, weil es doch irgendwie ziemlich warm ist.
Boah, also richtig
eklig warm. Also von daher, genau, ich würde sagen, erlösen wir uns beide jetzt. Erlösen euch. Ihr wisst nicht, wer länger unsere Stimmen hören. Und hoffentlich dürft ihr unsere Stimmen dann nächste Woche dann extrem positiv nach Bochum hören.
Ja. Und vielleicht sogar in einem verbesserten Sound.
Das wäre zu wünschen, ja.
Genau. Sind wir abhängig natürlich von der Lieferung und so weiter. Aber da bin ich auch einfach mal optimistisch.
Die werden das machen, genau wie unsere Schalker. Von daher, euch allen eine schöne Woche. Danke, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Und ja, Glück auf.
Glück auf.